Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen zum Blick in die Länder. Eine Reichsbürgerorganisation, die sich in Brandenburg niederlassen will. Der Verfassungsschutz ist alarmiert und informiert auch die Bevölkerung. Was da genau geplant ist, hören Sie gleich. 11 Milliarden Euro sind zuletzt in den Bundeshaushalt geflossen und das Geld darf weiter fließen. Es geht um den Solidaritätszuschlag. Das hat heute überraschend der Bundesfinanzhof entschieden. Und das stößt im Gutverdienerland Bayern nicht überall auf Begeisterung. Hören Sie dann. Und auf die Arbeitsbedingungen der Paketzusteller schauen wir dann noch. Die Gewerkschaft Verdi fordert jetzt ein Verbot, Aufträge an Subunternehmen weiterzugeben. Warum? Ein Beispiel gibt es dazu aus Berlin. Eine Reichsbürgerorganisation will also in einem Dorf in Brandenburg Fuß fassen. Das beobachten die Menschen dort mit großer Sorge. Die Pläne sind schon sehr konkret. Der Verfassungsschutz beobachtet diese Gefahr einer Ansiedlung der extremistischen Organisation und geht auch direkt auf die Anwohner dort zu. Christoph Richter berichtet aus Brandenburg, wo neben dem Verfassungsschutz auch einige Anwohner alarmiert sind angesichts dieser Entwicklungen.
Es sollte ein idyllischer Platz zum Abschalten werden für Diane und Flo. Vor 4 Jahren kauften die beiden Berliner mit Freunden zusammen das Grundstück in der Uckermark im Dörfchen Rutenberg, ein Ortsteil von Düchen. Und dann kam eine Genossenschaft von rechten Ökos, wie Diane sagt.
Neben uns ist die Fläche der Genossenschaft, wo sie eigentlich nur Container haben dürfen, wo sie ihre Arbeitsgeräte unterstellen. Aber die sind da den ganzen Sommer über, übernachten die, glaube ich, da und so. Und hängen halt ja auch die ganze Zeit ab.
Das sei ein Anhänger der sogenannten Anastasia-Sekte, meint Diane. Auf die Aktivitäten im Dorf Rutenberg ist auch das Brandenburger Landesamt für Verfassungsschutz aufmerksam geworden. Man habe Erkenntnisse, dass sich hier das Reichsbürgermilieu um Peter Fitzek anzusiedeln versuche, erklärt Michael Hüllen.
Peter Fitzek und seine Organisation haben sogenannte Strohmänner. Wir kennen diese Taktik auch aus anderen Bundesländern. So hat er Grund und Boden und Anwesen gekauft in Sachsen, 2 an der Zahl. Und so versucht er es auch hier über Strohmänner sozusagen sich ja viele Hektar Land anzueignen. Und er versucht das, indem er ja die Strukturen hier vor Ort, die genossenschaftlichen Strukturen versucht zu beeinflussen.
2012 hat Peter Fitzek, der Verfassungsschutz, nennt ihn einen führenden Aktivist der Reichsbürgerbewegung, den Fantasiestaat Königreich Deutschland am Stadtrand von Wittenberg gegründet. Keine Spinner, keine spaßige Angelegenheit, sondern eine demokratiefeindliche Idee, mit der Parallelstrukturen geschaffen werden sollten, von Kindergarten, Schule, Uni bis zu einer Bank. Derzeit beobachte man die Gründung sogenannter Gemeinwohldörfer, in denen sollen sich 200 bis 300 Menschen ansiedeln, um autark zu leben als Selbstversorger. Weniger aus ökologischen Gründen, sondern um nichts mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun zu haben, so Michael Höhn vom Brandenburgischen Verfassungsschutz.
Das heißt, die Menschen, die hier arbeiten, die arbeiten ja de facto nur für das Engelgeld. Das heißt, sie können es nicht zurücktauschen. Sie bekommen dafür vielleicht Naturalien, aber mehr auch tatsächlich nicht. Und das ist nichts anderes als Vasallentum, was Peter Fitzek hier tatsächlich durchführen will.
Die Reichsbürger und Peter Fitzek suchen explizit verlassene Ländereien, leerstehende Gehöfte in abgelegenen Regionen. Mehr als 20 Gemeinden in Brandenburg hätten sie kontaktiert, darunter auch Rutenberg. Es gehe hier um 44 Hektar Land. Waldgartenbau nennt sich das Projekt. Im Internet firmiert es als Staatsbetrieb im KRD. KRD steht hier für Königreich Deutschland.
Wir sehen, dass er tatsächlich weitere Bestrebungen hat, hier entsprechende Gebäude aufzukaufen. Also die Bestrebungen sind bekannt. Und wenn Sie diese Gebäude, die mehr oder weniger zusammenliegen, dann zusammenschließen, haben Sie natürlich schon ein großes Grundstück mit entsprechenden Räumlichkeiten bzw. Häusern drauf, wo man dann die Ziele, die er hat, tatsächlich auch verwirklichen kann.
Ich bin mal wieder überwältigt, wie viele Leute wieder zu diesem Thema hier zusammenkommen. Man sieht aber auch, wie viel Bewegung dieses Thema gerade hier in Rutenberg auslöst.
Die Anwohnerinnen und Anwohner des 180 Einwohner großen Rutenberg sind besorgt. Zu einer Informationsveranstaltung ist fast das gesamte Dorf gekommen. Wenn Rutenberg zu einem bundesweit bekannten Standort der Reichsbürgerszene werden würde, dann bestehe die Gefahr, dass das friedliche Miteinander im Dorf Schaden nehmen könne, sagt Rosemarie Langlott. Sie wohnt ihr ganzes Leben lang schon im Ort, ist Kunsthandwerkerin, hat eine Keramikwerkstatt in Rutenberg.
Die ersten Sensationstouristen sind da und fragen, wo ist denn jetzt der Königssitz in Rutenberg? Solche Sachen passieren. Das ist nicht gut.
Doch, das muss auch gesagt werden. Es gibt im Dorf Stimmen, die sagen, toll, dass die Menschen kommen, die sich ansiedeln, das Dorf wiederbeleben.
Das ist eine Aufhetze für normale Bürger, die eine andere Lebensform haben, so sehe ich das. Und wir leben ja in einer Demokratie, da kann ja jeder so leben, wie er möchte.
Ihren Namen möchte die frühere Krankenschwester nicht nennen. Sie sagt, sie sei nach dem Mauerfall aus West-Berlin nach Rutenberg in die Uckermark gekommen und kenne die neuen Rutenberger, die sich ihrem Grundstück gegenüber angesiedelt haben.
Ich sehe da auch keine extremistischen Tendenzen. Nein.
Rosemarie Langlott schüttelt energisch den Kopf. Die neuen Siedler brächten ihre Kinder mit und
man sieht, dass die Kinder nicht zur Schule gehen.
Und das sei seit 2018 schon so. Demnächst gründen sie vielleicht noch ihre eigene Schule, spekuliert die Anfang 60-Jährige. Da müssen die Behörden besser hinschauen, fordert Rosemarie Langlott. Auf Nachfrage im Brandenburger Bildungsministerium heißt es, man habe die Aktivitäten im Blick, könne aber keine Details nennen.
Eine Reichsbürgerorganisation in Brandenburg. Christoph Richter über die Bestrebungen dort. Mehr als 3 Jahrzehnte alt ist er schon, der Solidaritätszuschlag, eingeführt damals, um den Aufbau Ost voranzutreiben. Eigentlich ja eine zeitlich begrenzte Maßnahme, ist er bis heute, jedenfalls in Teilen, immer noch zu zahlen, von den Spitzenverdienern nämlich. Das sind etwa 10% der Steuerpflichtigen und einige von ihnen leben in Bayern. Nach Hamburg liegt der Freistaat ganz vorn bei der Zahl der Topverdienenden. Ein Paar aus Bayern war es auch, das gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler gegen den Solidaritätszuschlag geklagt und überraschend jetzt verloren hat. Heute Morgen erging das Urteil des Bundesfinanzhofes. Susanne Lettenbauer schaut darauf, ein Urteil, das auch so manchem Topverdiener vom Starnberger See nicht gefallen dürfte.
Noch stehen die Yachten und Boote mit weißen Planen abgedeckt an Land rund um den Starnberger See. Noch ist Starnbergs High Society in den Skiresorts Österreichs und der Schweiz unterwegs. Was heute in München am Bundesfinanzhof, einer repräsentativen Villa mitten im teuren Stadtteil Bogenhausen, verkündet wurde, dürfte sich jedoch bei Bayerns Einkommensmillionären ganz schnell herumsprechen.
Die Klage ist abgewiesen worden. Das heißt, das ist natürlich nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben, aber dennoch zu respektieren.
Anwalt Nils Kröber vertritt die Kläger und weiß, dass bei seinen Mandanten die Enttäuschung groß sein wird. Man werde sich das Urteil noch mal ganz genau anschauen müssen.
Die Gründe des Bundesfinanzhofs sind solche, die man jetzt genau prüfen muss und dann mit den Klägern gemeinsam entscheiden muss, ob man den Weg über eine entsprechende Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe noch mal sucht.
Am 21. August 2019 hatte das Rentner-Ehepaar aus Unterfranken erstmals Klage vor dem Finanzgericht Nürnberg gegen den Soli-Zuschlag erhoben. Das Finanzamt Aschaffenburg hatte bei den Rentnern auch 2020 nach Auslaufen des Solidarpaktes II den Solidaritätszuschlag erhoben. Bis jetzt rund 2000 Euro. Wenig im bayernweiten Vergleich, aber es gehe ihnen und allen Betroffenen ums Prinzip, erklärt Kröber als Anwalt des Klägerpaares. In Bayern, und das vor allem am Starnberger und am Tegernsee, seien immerhin fast die meisten Einkommensmillionäre gemeldet.
Dieser Solidarpakt 1 und 2 ist nun mal aber ausgelaufen, sodass ab 2019 dieser keine Grundlage mehr für den Solidaritätszuschlag bieten kann.
Dem schließt sich der Bundesfinanzhof heute explizit nicht an. Sprecher Volker Pfirmann.
Der Solidaritätszuschlag wurde ja eingeführt mit dem speziellen Zweck, die Kosten der deutschen Wiedervereinigung zu finanzieren. Und der Hauptgrund für die heutige Entscheidung liegt darin, dass diese Kosten eben in den beiden Jahren 2020 und 2021 immer noch bestehen, im Bereich des Arbeitsmarkts und auch im Bereich der Rentenversicherung. Und solange dieser spezielle finanzielle Sonderbedarf besteht, kann auch noch der Solidaritätszuschlag erhoben werden.
Wenn nur noch rund 10% der Steuerpflichtigen und davon ein Großteil in Bayern den Soli zahlen müssen, dann verstößt das gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, argumentieren die Kläger. Denn, so ihre Auslegung, Ergänzungsabgaben für den Bund müssen alle Steuerzahlenden betreffen und das sei bei rund 10% nicht mehr gegeben. Das sei eine verkappte Reichensteuer oder eben dauerhafte Ergänzungsabgabe und die müsse auch so genannt und vor allem neu diskutiert werden. Immerhin gehe es um 11 Milliarden Euro. Mit dem Soli-Zuschlag Aufbau Ost habe das heute nichts mehr zu tun.
Uns wurde damals gesagt, mit dem Solidarpakt I und dem Solidarpakt II ist dann auch der Wiederaufbau abgeschlossen. Das ist 2019 der Fall gewesen. Der Soli wird weiter erhoben und deswegen halte ich es für richtig, dass Politik auch mal Versprechen einhält.
Unterstützt wurden die Kläger vom Bund der Steuerzahler, dessen Präsident Rainer Holznagel das Verfahren begleitet hat. Für ihn ist das heutige Urteil noch nicht klar genug. Man müsse generell klären, ob solche klar definierten Sondersteuern und Ergänzungsabgaben vom Bund einfach umgewidmet werden können.
Viel wichtiger ist, dass das Bundesverfassungsgericht auch einmal Klarheit darüber schafft, wie wir überhaupt mit solchen Sondersteuern und Ergänzungsabgaben umgehen und wie die Steuerstruktur in Deutschland auszusehen hat.
Der Bund der Steuerzahler prüft jetzt das weitere Vorgehen.
Wir sind ja so oder so nicht davon ausgegangen, dass heute sozusagen der Soli eingestellt wird. Und die Koalition darf sich auf gar keinen Fall zurücklehnen. Alles ist sozusagen noch im Fluss. Und der Soli ist zwar heute bestätigt worden, aber in der Zukunft schon für fragwürdig erklärt worden.
Im Jahr 2024 muss der Solidaritätszuschlag noch einmal geprüft werden. Das stand schon vor Urteilsverkündung fest. Und diese Prüfung kann sich wieder hinziehen. Die Topverdiener unter den Starnbergern und Tegernseern müssen also erst einmal weiter den Soli zahlen.
Susanne Lettenbauer über die Enttäuschung in Bayern über das Urteil des Bundesfinanzhofes zum Solidaritätszuschlag. Das erleben wir ja ständig, oder? Dass die Paketboten in Eile sind. Sie haben nicht nur viel zu tun, viele von ihnen arbeiten auch unter mehr als grenzwertigen Bedingungen. Mindestlohn, Betriebsräte, sichere Arbeitsbedingungen. Die Paketboten, viele davon können eigentlich nur träumen von diesen Bedingungen. Um die Arbeitsbedingungen von Paketboten zu verbessern, hat die Gewerkschaft Verdi nun ein Verbot von Subunternehmen in der Zustellung gefordert. In der Kurier-, Express- und Paketbranche hätten Ausbeutung und prekäre Beschäftigung mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen, heißt es. Die Fahrerinnen und Fahrer kommen nicht selten aus Osteuropa und kennen ihre Rechte nicht oder nur kaum. Manfred Götzke hat sich in der Branche umgehört und auch eine polnische Paketbotin getroffen.
Agnieszka ist eigentlich gerne Pakete ausgefahren. Den ganzen Tag unterwegs sein, sich die Zeit auch ein wenig selbst einteilen zu können, gefällt der 23-jährigen Polin. Wenn nur die Arbeitsbedingungen nicht so wären, wie sie sind.
Nach ein paar Monaten in der Firma fingen die Probleme an. Es ging damit los, dass wir samstags umsonst arbeiten mussten. Dann gab es Abzüge vom Lohn für Schäden am Fahrzeug, aber die Schäden gab es gar nicht.
Seit 3 Jahren arbeitet Agnieszka, die eigentlich anders heißt, in der Paketbranche. Doch sehr häufig hat sie nicht ihren vollen Lohn bekommen. Und Lohn meint in dieser Branche so gut wie immer Mindestlohn.
Es gab auch Strafen für Pakete, die wir angeblich nicht zugestellt haben. Mal 200, mal 400 Euro Abzug. Aber ich habe immer alles zugestellt.
Die Paketbotin hat zwar immer für den gleichen Chef gearbeitet, war aber nacheinander bei 4 unterschiedlichen Subunternehmen angestellt. Alle paar Monate hätte der Chef ein Subunternehmen dicht gemacht, um ein neues zu eröffnen, erzählt sie.
Ein paar von uns wurden dann bei der neuen Firma übernommen. Die, die neu waren und nur 1-2 Monate da gearbeitet hatten, die wurden einfach rausgeschmissen und haben gar keinen Lohn bekommen. Für ein oder zwei Monate Arbeit keinen Cent.
Was Agnieszka erzählt, ist typisch für die Paketbranche, berichtet Piotr Mazurek. Er ist Branchenkoordinator für Paketdienste und Berater bei der Fairen Mobilität, eine Gewerkschaftsorganisation, die für die Arbeitnehmerrechte osteuropäischer Beschäftigter kämpft. Auch um Agnieszkas Fall kümmert er sich.
Was wir hier gehört haben, ist auf jeden Fall ein Standardfall, bei dem es wie auch häufig um fehlenden Lohn für geleistete Stunden geht, sowie keine Lohnfortzahlung. Wir haben aber es außerdem noch häufig mit der Überschreitung der Höchstarbeitszeit von über 10 Stunden zu tun und der Unterschlagung von Überstunden durch Manipulation der Zeiterfassung.
Doch es kann noch viel schlimmer kommen. Immer wieder geraten Paketboten in existenzielle Notlagen.
Beispielsweise, wenn sie von heute auf morgen gekündigt werden, dann verlieren sie gleichzeitig auch die Wohnung, haben ganz oft kein Geld mehr fürs Essen oder um die Heimreise zu bezahlen. Ein Ratsuchender von uns ist zum Beispiel nach einem Arbeitsunfall per WhatsApp von heute auf morgen gekündigt worden. Und als er dann im Krankenhaus war, hat sich herausgestellt, dass sein Arbeitgeber keine Beiträge zur Krankenversicherung abgeführt hat.
Das Grundproblem der Branche, der hohe Anteil von Subunternehmern, die ihre Arbeitgeberpflichten nicht erfüllen. Deren Geschäftsmodell beruhe oft auf der Ausbeutung von Fahrerinnen und Fahrern, berichtet Andrea Kokschisch von der Gewerkschaft Verdi.
Sie treten wenig seriös aus, sind nicht an außergerichtlichen Einigungen interessiert. Häufig sind sie nicht mal daran interessiert, Gespräche zu führen und kennen auch die Pflichten, die die Rolle des Arbeitgebers mit sich bringt, selten.
Fast alle Logistik-Generalunternehmen lassen die Pakete von Menschen austragen, die bei Subunternehmern beschäftigt sind. Amazon, Hermes und GLS haben gar keine eigenen Zusteller. Zwar sind, wie auch in anderen Branchen, diese Generalunternehmer auch für Verfehlungen von Subunternehmern verantwortlich, doch diese Nachunternehmerhaftung funktioniert in der Regel nicht. Die oft ausländischen Beschäftigten kennen ihre Rechte nicht. Wenn ihr Subunternehmer nicht zahlt, passiert in der Regel nichts. Die Beschäftigten wissen oft gar nicht, dass sie sich auch an die Generalunternehmer, also Amazon, GLS und Co. wenden könnten.
Wenn die Menschen überhaupt noch nicht mal ihr Recht kennen, dann wissen sie erstens nicht, an wen sie sich wenden sollen. Dann haben sie das Problem der Durchsetzungsfähigkeit. Dann werden sie sowieso erstmal bei ihrem Arbeitgeber, also dem Subunternehmer, landen, bevor sie an den Auftraggeber herantreten.
Verdi fordert deshalb, dass Subunternehmen und Werkverträge in der Paketbranche verboten werden. Ganz ähnlich wie in der Fleischindustrie.
Die vielfältigen Verstöße lassen nur eine Schlussfolgerung zu, nämlich dass Werkverträge in der Paketzustellung verboten gehören. Denn diese Argumente, die uns Arbeitgeber immer wieder entgegengebracht haben, ja, wir machen doch jetzt Präqualifizierung, wir stellen nur Subunternehmen ein, von denen wir wissen, dass sie uns zusichern, sie halten sich an Recht, Gesetz und Ordnung, hat offensichtlich nicht gegriffen.
Außerdem fordert die Gewerkschaft zum Schutz der Zusteller vor zunehmender physischer Belastung eine Kennzeichnung schwerer Pakete. Für Paketsendungen, die nur von einem Menschen ausgeliefert werden, müsse das Gewicht auf 20 Kilo begrenzt werden. Das alles steht und fällt aber mit wirksamen Kontrollen des Zolls bzw. der Finanzkontrolle Schwarzarbeit.
Wir brauchen dringend eine Verstärkung des Zolls, damit dort regelmäßigere und nachhaltigere Kontrollen durchgeführt werden können.
Die polnische Paketbotin Agnieszka hat inzwischen einen neuen Job in Aussicht, erzählt sie. Sie wird bald von Osnabrück nach Süddeutschland ziehen, wieder bei einem Paketunternehmen.
Aber da werde ich direkt angestellt, nicht bei einem Subunternehmer.
Manfred Götzke über die Arbeitsbedingungen in der Paketzustellbranche. Der Branchenverband WIEG als Spitzenverband der Kurier- und Expressdienste betont, dass faire Arbeitsbedingungen und die Sicherung hoher Sozialstandards zentrale Faktoren für die Paketunternehmen seien. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Montagnachmittag.